Ja, jetzt geht es folgendermaßen weiter, dass ich ein paar Verse lese vom Römer 8, wo uns alle begleitet hat in der Vorbereitung und er zu den entsprechenden Teilen jedes von uns auch seine Gedanken als Beitrag dazu gibt. Jetzt kann man den Römer 8 einblenden, ich glaube so vorbereitet. Boah, wunderbar, genau, ich lese Vers 1 bis 6. Wir haben die neue Genfer Übersetzung gewählt, weil das für uns alle der Teil war, wo wir uns am besten drinnen gefunden haben, der von der Übersetzung weniger Spielraum gab zu Interpretationen. Wir haben vor allem gemerkt, dass der HFA-Text zum Teil ziemlich stark abweicht, wo man plötzlich nicht mehr nachkommt, was ist jetzt da gemeint. Und die neue Genfer Übersetzung war eigentlich klar und eindeutig. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Das war so der erste Teil vom Römer 8. Und ich habe in der ganzen Vorbereitungszeit habe ich vor allem ein Bild von etwas, das ich schnell zeigen will. Das hier. Matteo. Du siehst da. Gut, ist da etwas drin? Wasser, genau. Ist es halb voll oder halb leer? Halb voll, tipptopp. Etwa dort bin ich gelandet. Das ist die perfekte Antwort. Punkt für Rumas. Im Vers 1 und 2, was heisst, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilungen mehr. Ja, was hindert uns daran, manchmal das Glas halb voll zu sehen? Weil ein halb leeres Glas ist auch ein Zeichen von Unvollkommenheit, von Leere eben, von offenen Fragen und von Angst. Und das halb gefüllte Glas gesehen heisst doch einfach auch, dass wir nichts müssen befürchten, nichts müssen, wir werden nicht verurteilt, eben Fülle zu sehen, Vollkommenheit. Wir sind befreit davon, in diesem Korsett von Wenn und Aber zu leben. Und Befreiung heisst auch, die Optik zu ändern und manchmal den Blickwinkel neu justieren. Wir neigen dazu, nur allzu menschlich an unsere alltäglichen Lebenssituationen herzugehen. Und immer wieder, geht mir so, geht euch wahrscheinlich auch so, scheitern wir am Widerstand. Manchmal ist es einfach auch schwierig, Jesus als Sohn Gott in alltäglichen Situationen zu erkennen oder nachzuhandeln. Auch zu erkennen, dass Jesus Gottes Urteil über die Sünde hat angenommen und damit hat entmachtet. Und entmachtet ist ein extrem starkes Wort. Es hat nicht abgeschwächt, es hat entmachtet. Wenn ein Diktator irgendwo entmachtet wird, dann ist er einfach weg, der hat nichts mehr zu sagen und nichts mehr. Das ist einfach etwas, das endgültig ist. Und es ist nicht so ein Diktator von so einer Fruchtrepublik gemeint, sondern wirklich, das geht bei uns um mehr. Und Jesus hat für all unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha gebüßt. Für uns und unsere menschliche Natur. Und wenn wir nachher unser Glas, das Glas eben, tatsächlich als halb voll sehen, ja, dann neigen wir doch manchmal schon dazu, noch ein bisschen rumzuschauen und zu schauen, ja, gibt es nicht noch ein bisschen jemanden oder etwas, das das Glas noch ein bisschen voller hat. So ein bisschen darauf schauen, wäre es noch ein bisschen schöner, wenn es so ein bisschen voller wäre. Und da fallen wir einfach manchmal rein. Und rein fallen wir da eigentlich auf die Leere, weil wir nicht die volle und die Fülle vom Glas anschauen, sondern der Oberteil, der, der vielleicht ein bisschen leer ist. Und dann plötzlich das Gefühl haben, meine ist eigentlich schon noch ein bisschen leer. Aber es ist eben das Glas halb voll. Im Vers 4 steht dann, dass sich Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, nur dadurch verwirklichen lässt, wenn wir uns vom Geist von Gott bestimmen lassen. Also eben nochmal, die halb vollen und die halb leeren Gläser für uns Christen. Was sehen wir jetzt genau? Die halb vollen oder die halb leeren Gläser? Und im Vers 5 steht es für mich ziemlich unmissverständlich. Wer sich von der eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Das dünkt mich ziemlich unflexibel. Man könnte fast den Begriff von Seelenblindheit brauchen. Aber gerade nicht das halbvolle Glas zu sehen. Aber gerade nicht dem Heiligen Geist vertrauen, dass das Gläser, das Leben eben, erfüllt ist. Und genau dort empfinde ich den Zusammenhang besonders deutlich, auch sprachlich eigentlich, gefüllte Gläser und erfülltes Leben. Das ist für mich extrem nah beieinander. Und leere Gläser, auch halbleere, die missweisen uns ins Leere eben, in die Denkweise von Weisen, in Neid und Missgunst. Auch im Vers 6 gibt der Paulus uns erneut und unmissverständlich eine Antwort auf einen Hinweis auf das Leben, nämlich Gesinnung vom Fleisch, also Geisteshaltung von einer gefallenen Natur, wird mit der Gesinnung vom Geist, also am Leben, der Liebe, im Frieden und mit Gott gegenübergestellt. Also eine Optik auf halb volle Gläser, voll von Fülle, Reichtum, Befriedigung, Liebe, Frieden, Zuversicht, Heilung und Hoffnung. Gut, dann ist jetzt weiter Vers 7 bis 10. Und dann noch Vers 11, und dann kommt Tanja. Vers 7, genau. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen und durch den Geist, der in euch wohnt.
Also der Vers 11, der erinnert uns daran, an das, was wir heute feiern. Wissen alle Jüngeren, was wir heute feiern? Willst du etwas sagen? Oder auch die Älteren? Ostern, genau. Aber das Wort Ostern, habe ich ehrlich gesagt müssen sagen, wenn ich an das Wort Ostern denke, dann kommt mir in erster Linie Osterhasen, Schoggi, Eier und da die Sachen in den Sinn. Und wir haben gemerkt in der Gruppe, dass es eigentlich nicht um das geht und wir wollen nicht das heute feiern, sondern wir wollen eben die Auferstehung von Jesus feiern. Um das geht es uns heute. Ich sage heute darum Auferstehung. Wir feiern heute Auferstehung. Wir feiern heute Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Der Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in mir, der lebt in uns. Ich möchte mir das am heutigen Tag bewusst machen. Jesus Christus ist von Gott von den Toten auferweckt worden. Durch seinen Geist wird auch unser sterblicher Körper lebendig gemacht. Durch den Geist, der bereits in uns wohnt. Im Vers 9, wir stehen jetzt nicht mehr unter der Herrschaft von unserer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft vom Geist. Es geht nicht hauptsächlich darum, gute Taten zu vollbringen oder das Gesetz einzuhalten, sondern es geht darum, mit dem Geist zu leben. Eine Herzensveränderung durch den Geist zu erleben. Der Geist, der lebt in mir, in uns und tut uns verändern. Vielleicht haben es alle auch mitbekommen, dass vor ein paar Tagen die berühmte Kirche in Paris, Notre Dame, abgebrannt ist, oder ein Teil einmal davon. Und für viele ist das eine riesige Tragik, oder, ja. Und sie reden von wieder Aufbau und alles, und wer könnte noch wie was spenden und so, habe ich etwas gelesen. Und schön und gut, ja, aber für Gott zählen nicht die äußerlichen Gebäude, was von außen imposant ist und wer dort ein- und ausgeht, sondern Gott geht tiefer in jedes in Menschenherz rein und um das geht es ihm, was in unseren Herzen passiert. Vers 8, wer sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, an dem kann Gott keine Freude haben, steht es. Das ist von der menschlichen Natur her. Aber wenn wir uns öffnen für den Heiligen Geist, wenn wir ihn reinlassen, das ist um das geht, seine Auferstehungskraft, die in uns wirksam werden soll. Öffnen wir uns für das? Öffnen wir uns für seine Auferstehungskraft? So wie Briga auch gesagt hat, uns ausstrecken nach mehr. Ja, ich wünsche mir das.
All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter.
Wir haben es schon gesehen, dass wenn wir nach unserer eigenen Natur leben, in der verhaftet bleiben, dass wir das nicht sollen. Das habe ich nicht so geschrieben, das ist ein schlechter Einstieg. Wir müssen einfach so weiterleben. Irgendwie steht hier etwas Komisches. Also, ich fange nochmal an. Wir haben gelesen, dass wir nicht mehr in unserer eigenen Natur sollen verhaftet bleiben. Wir sollen nicht einfach so weiterleben, wie es nach unserem Sinn steht. Im 13, Römer 13, also beziehungsweise dort im Vers 6 von Römer 8, haben wir gehört, dass wir nach dem Sinn vom Heiligen Geist und nach seiner Gesinnung sollen leben, dass das wahres Leben bringt und wahren Frieden. Im Vers 8 sagt uns der Paulus, dass Gott keine Freude an denen hat, die von ihrer eigenen Natur beherrscht werden. Das heisst, die Umkehr, Gott hat Freude an denen, die sich vom Geist Gott leiten lassen. Und hier im 14. haben wir jetzt noch so eine Energie, Verstärkung, habe ich das Gefühl gehabt, wenn ihr in der Kraft vom Geist Gottes, was also bedeutet, wenn man dort vertraut und von ihm die Kraft annimmt, die alten Verhaltensweisen tötet, das bedeutet, man kann das, werdet ihr leben. Was brauchen wir jetzt, für die Verhaltensweisen zu töten? Beziehungsweise, was wollen wir überhaupt für Verhaltensweisen töten? Was sind das für alte Verhaltensweisen, die wir nicht mehr wollen. Was denkt ihr? Sachen in uns, wie wir es vorhin schon gehört vom Stefan, glaube Neid, Missgunst, Eifersucht, Rache, einfach nach weltlichen Dingen zu trachten, dem Geld nachzuspringen. Was gibt es sonst noch alles, oder nicht möchtet? Angst, Panik, Selbstbestimmung, Unruhe und Unfrieden, aufbrausend sein, Zorn und Hass, genau, ungeduldig sein, Hartherzigkeit, egoistisch. Also ihr seht, es gibt wirklich eine grosse, grosse Palette von Sachen, von Verhaltensweisen, wo wir alte Verhaltensweisen, die wir sollen töten, die wir können töten. Wie sollen wir denn die Verhaltensweisen töten? Die Regula hat es in ihrer Predigt ganz eindrücklich, wo sie uns in die Welt der Gehirnforschung hat mitgenommen hat und uns das Buch von Carol Leaf, «Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet?», hat vorgestellt, so ein bisschen vorgezeigt. Also, wir haben dort gelernt, dass es wissenschaftlich erwiesen ist, dass unsere Gedanken können umprogrammiert werden können. Gott hat es in uns gelegt. Und hier in der Bibel redet Gott immer wieder zu uns, dass es in der Kraft von seinem Geist möglich ist, die Umprogrammierung. Und hier wieder, nicht wir müssen krampfhaft versuchen, das zu machen. Dass wir dürfen uns dort auf den Geist von Gott verlassen und es ihm überlassen, um uns die heilsbringenden Gedanken zu senden. Was wir müssen machen, ist dem aber Raum geben, Platz schaffen dafür und auf Gott hören. Und nachher, ich weiss nicht, ob ihr noch erinnert, dass die Regula gesagt hat, du korrigierst mich, wenn es falsch ist, haben wir die 5 Möglichkeiten, die 5 Gedankenpfade, die wir beschreiten sollen. Und zwar erstens die Gedanken sammeln. Also es geht immer um die Gedanken, die wir loswerden wollen. Im zweiten Schritt zu reflektieren. Im dritten Schritt das Ganze notieren. Im vierten Schritt nachher überdenken. Und dann kommen wir zum 5. Schritt, dann können wir nachher die negativen Gedanken überwinden. Mit Vergebung, mit Sorgen ablegen, mit Schuld bekennen, mit nicht negativ über Situationen reden, mit sich austauschen. Die ganze Palette, die möglich ist, wenn wir sie festgelegt haben und für uns auch gemerkt haben, was will ich überhaupt loswerden, was plagt mich, was ist jetzt dran. Und dann haben wir überlegt, warum wollen wir sie überwinden. Das hat Briga wirklich vorhin schön aufgezeigt. Also das hat sich nicht gut angefühlt, was sie erzählt hat. Man fühlt sich nicht gut, wenn man so denkt, wenn man negative Gedanken hat, die einem nicht mehr loslassen. Und dort gibt es, auch im wissenschaftlichen Sinn, gibt es dort den Hinweis, dass das für uns nicht gut ist, weil negative Gedanken lösen Stress aus. Und Stress schüttet das Stresshormon Cortisol aus. Das Cortisol, das haben wir auch vor Regula gelernt, das lässt die Äste von unseren Dendriten, ich weiss nicht, ob ihr das noch vorne habt, das Bild von dieser Nervenzelle, die nachher so wie ein Bäumchen oben dran hat, dass sie eben die Dendriten, die Blühen, die sind ganz wichtig für unsere Synapsen, weil die sind für die neuronalen Verknüpfungen der Nervenzellen da. Und die reden miteinander, also die können uns Gedanken auftun in dem Sinn. Und wenn wir eben das Stresshormon haben, das ausgeschüttet wird, wenn wir negative Gedanken haben, wenn wir taub sind, wenn wir ärgerlich sind, wenn wir uns nerven, dann tötet es dort die Ästchen von diesen Dendriten ab und tut die Kommunikation zwischen den Nervenzellen entsprechend erschweren oder unterbrechen. Also das ist einfach etwas auch schon rein wissenschaftlich, wo erwiesen ist, das tut uns auch nicht gut, negative Gedanken zu haben. Wir erfahren jetzt in der Bibel, wenn wir das lesen, hören wir nachher, dass eben in der Kraft vom Heiligen Geist wir das dürfen ablegen. Und ich habe mir das so vorgestellt, eben, jetzt sind wir ein Gedanke, etwas Negatives haben, das können so sagen wir mal, wissenschaftlich durcharbeiten, wie das in diesem Buch ist. Und dann können wir das ablegen, irgendwo, oder einmal festmachen. Und das Schöne ist, nachher passiert dort eine Leere in unserem Hirn quasi, oder in unserer, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist eine Leere, die wir besetzen können, die wir neu besetzen können. Wir können das neu programmieren. Also wir können das Negative neu programmieren und wir werden befähigt, durch den Heiligen Geist das auch mit Liebe, mit Barmherzigkeit, mit Mitgefühl, Vergebung und so weiter zu füllen. Also dort hat es auch, jetzt ja nach vorhin gefragt, was wollt ihr loswerden? Was wettet ihr? Mit was wettet ihr es füllen? Mit Freude, Hoffnung, Geduld, Frieden, Grosszügigkeit, Barmherzigkeit. Was für eine Sicht? Zuversicht. Jawohl. Also ihr seht, wir haben das automatisch im Herz, was wir gerne möchten, was, mit was dass wir es füllen wollen. Und im Römer 8, 14, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also alle, wo sich von seinem Geist leiten lassen, sind Söhne und Töchter. Das ist so eine gewaltige Aussage, das müsst ihr wirklich auf der Zunge vergehen. Also wir sind Gottes Söhne, wir sind Gottes Töchter, wir haben einen Vater. Unser Gott ist unser Vater. Kein weit entfernter, unbarmherziger, kalter Gott, sondern wirklich Vater, der sein ganzes Herzblut gibt, der mit uns in einer Beziehung leben will, der uns nachsehen will, der uns liebt, der immer für uns da ist, der uns begleitet. Und das Ganze hat nur eine einzige Bedingung. Und das ist, dass wir uns von seinem Geist leiten lassen. Und sein Geist wird uns Frieden und Leben schenken.
Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, die durch ihn rufen, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Also jetzt sind wir schon ein bisschen dort vorbei. Bei mir, das sind ein paar Verse, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Wir sind nicht geleitet vom Geist vor Furcht oder vor Knechtschaft, sondern wir haben den Geist vor Sohnschaft bekommen. Und wir haben schon viel über die Sohnschaft gehört und das ist so wie die eine Seite. Und für mich ist einfach hier noch der Gedanke reingekommen vor Vaterschaft, auch wie das Vaterbild, das ich habe. Das eine ist, wie ich weiss, ich bin eine Tochter von Gott, aber die andere Frage so in meinem Alltag ist ja manchmal auch, was habe ich denn für ein Bild vom Vater? Und dort geht es jetzt auch wieder um die Gedanken, so mit zwei Beispielen vielleicht aus meinem Alltag, dass ich zum Beispiel mich vielleicht manchmal fühle als die Tochter, die nicht reicht. Und das bedeutet ja eigentlich auch, dass ich vielleicht gerade ein nicht korrektes Bild habe vom Vater, wie Gott wirklich ist, sondern vielleicht mehr das Vaterbild, dass er würde Leistung von mir erwarten oder so. Und ich dann, wie habe gemerkt, ich will, wie uns zu dem ermutigen, uns dort auch wieder mit der Richtschnur wie darauf auszurichten, was ist das Bild, dass das Wort von Gott wirklich wirkt. Was haben wir für einen Vater? Es geht um Beziehung und nicht um die Leistung. Oder ein anderer Bereich ist, ja, wo mir manchmal passiert, vielleicht die Sachen, die wie Stolz in mein Herz reinkommt und ich Sachen auch selber machen möchte oder so, wie ich möchte, eben das Fleisch oder wie die alte Natur. Und das könnte auch das Vaterbild sein, das nicht stimmt, dass es vielleicht Gott auch nicht so wichtig ist oder er sich nicht kümmert. Und dann geht es auch dort, wie bei diesem falschen Bild, darum, wie wieder mehr auszurichten auf Gott. Und wieder, ja, wie das auch zuzulassen in meinem Herz und in meinen Gedanken, dass Gott immer daran interessiert ist, dass ich alles mit ihm teile. Mir hat auch das sehr geholfen, was du, glaube ich, bei der letzten Predigt hast gesagt, ob einfach, ja, wie Jesus dürft nebendran sein und zuschauen, oder dass wir uns das bewusst sind, darf er das jetzt gerade hören, wo ich sage, darf er da wieder reinschauen. Genau, dass wir das einfach wie mitnehmen, um auch in unserem Alltag wieder so die Ausrichtung passieren zu lassen. Was haben wir für ein Bild von Gott, für das wir als die Söhne und die Töchter leben können. Und da kommt wirklich so die Auferstehungskraft rein, oder? Er hat schon alles da, Jesus. Es ist eigentlich alles schon da. Aber ich muss dann wie mein Teil auch beitragen und mich einordnen und ja, wie zu diesem Leben Ja sagen.
Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird.
Als ich die Verse so gelesen habe, habe ich gemerkt, ich glaube, dass Gott und eben auch die Schöpfung sich danach sehnt, dass wir zu diesen Söhnen und Töchtern von Gott werden. Dass wir die werden, die Gott repräsentieren, die das repräsentieren, wo er ist. Sei es gerade im Alltag, im Umfeld, dort, wo du bist. Dass einfach du wie der Reflektor bist, wo Gott durch dich strahlen kann, wo die Liebe, die Hoffnung, die Freude von ihm einfach strahlen kann. Was heisst das, Sohn von Gott zu sein? Oder wie werden wir das? Es hat auch mit Hingabe zu tun. So wie Jesus sich hat hergegeben, dass wir uns auch hergeben. Dass wir auch bereit sind, unser Leben herzugeben. Wir haben schon viel über das Thema gehört, aber Sohn sein ist eigentlich nicht ein Titel. Also, man kann sagen, ja, man ist ein Doktor oder man ist ein Arzt oder man ist irgendetwas. Sohn sein ist eine Position oder ein Mandat. Das heisst, man reift in das hinein.
Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und jetzt Vers 6, 7 und 28, die vorne eingeblendet sind, versuchen wir so ein bisschen ähnlich wie in einem Gebet, alle zusammen einfach laut zu lesen. Ist das gut? Sehen Sie alle? Prima. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. So stark, hä? Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott für sie dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben?
Ihr habt sicher schon gemerkt, wir haben in Römer 8 ein bisschen durchforscht, was uns aufbauen kann. Also was finden wir in der Bibel? Und jetzt, weil Brigitte hat ja wirklich den Römer 8 auf dem Herzen gehabt, haben wir wirklich uns alle auf den Römer 8 ausgerichtet. Was finden wir dort, wo uns unsere Gedanken, unserem Leben kann aufrichten kann? Als wir in der Gruppe gehört haben, für diesen Gottesdienst, hat mir Gott ein Bild geschenkt. Und zwar habe ich zuerst so eine fast zunige Blumenknospen gesehen, die langsam aufgegangen ist, immer grösser geworden. Sie ist aber auch vorzu immer wieder zusammengegangen. Also sie hat zwar verwalpeln, das war noch so komisch, aber sie hat auch immer mehr Blütenblätter gehabt. Also das war so richtig volle Blume. Und dann ist etwas passiert, weil mir hat das noch fast ein bisschen erklüpft, weil das hatte ich optisch so noch nie in meinem geistigen Auge. Also die Blüte, die ist derart gross aufgegangen, die hat mein Gesichtsfeld gesprengt. Also die ist aus dem Rahmen von meinem inneren Bild rausgefallen. Die ist einfach ganz nachgezoomt worden. Du hast wirklich nur noch, es sind überall nur noch die wahnsinnig aufblühte Blumen ist gewesen, also so richtig dichter Blütenstand. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie erblühen wir denn im Reich von Gott? Also wie kommen wir zu dieser ganzen Fülle, die ich da gesehen habe? Wie füllen wir die Gläser, die der Stefan gesagt hat, die halb leer sind, wenn wir im Moment eben das Gefühl haben, sie sind halb leer, wie wir das eben vom Zeugnis so wunderbar gehört haben? Wie können wir denn die Wüstenzeiten hinter uns lassen, wenn sie jetzt eben, wenn wir mit drinnen sind? Dann habe ich mich gefragt, was gibt es denn überhaupt für Gründe, warum dass wir uns schlecht fühlen? Also was sind das für Wüstenzeiten? Was sind wir eigentlich vorher schon ähnlich dran vorbeikommen? Das ist Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, wenn wir Lebensgefahr haben, Schicksalsschläge, Krankheit. Auch jetzt gibt es alle, die das Musical Moses gesehen haben. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber Deborah, auf dich kann ich sicher zählen, weil du mitgemacht hast. Also die Teenies, die dort mitgemacht haben und alle, die es gesehen haben, dort ist, mir hat das ganz eindrücklich gedacht, wie uns gezeigt worden ist, wie sich so eine Wüstenzeit anfühlt. Die haben das derart hautnah gebracht, die Darsteller, also das Stück, wie das geschrieben worden ist, die Juden, die waren in dieser Wüste, die haben gemurrt und geknurrt und Deborah, vielleicht kannst du sagen, was hat ihnen nicht gepasst? Sie sind zwar aus der Sklaverei befreit worden, aber nach einer Zeit hat sie gedacht, einfach nur einen Mann essen, nein, kann es nicht sein, oder? Langweilig, kein soziales Netz mehr, die Ägypter fehlen uns. Auf modern übersetzt kein Kino mehr, keine sanitären Anlagen mehr. Wir sind zwar immer noch in einer grossen Gruppe unterwegs, aber es ist Alltag gleich. Man ist ausgeliefert, man ist Gott ausgeliefert. Es macht irgendwann nicht mehr so Spass. Und eben der Sozialkontakt zu Ägypten gefällt und so weiter. ich habe mich dann gefragt, was kann das so schwer machen? Also eben, kann das so schwer zu ertragen sein, wenn wir die Zusage von Gott haben, dass wir das verheißene Land bekommen? Und dann habe ich mich an ein Erlebnis in meiner Jugend besonnen. Ich war als junge Frau mal 3 Wochen in Thailand auf Reisen. Dann hatte ich noch nicht so viel gern. Ich hatte zum Beispiel Curry nicht gern. Ich konnte überhaupt nicht scharf essen. Ich habe fremdländische Speisen auch nicht unbedingt geschätzt. Die Koriander hat mich ganz schlimm gedünkt. Kreuzkümmel hätte es vielleicht auch nicht sollen sein. Also, ihr gehört, es ist ein bisschen hart geworden. Ich habe alles probiert und bin auch etwa nach 3 Tagen wirklich dort gelandet. Ich konnte einfach genau eins essen in Thailand. Und das war jetzt morgen Reis. Das ist ein Reis, der etwas angebrätelt wird mit Ei. Und dann hat es noch ein bisschen Gemüse drin. Super, tipptopp. Also so richtig Schweizer Geschmack. Hat mich aufeingedünkt. Ich war aber 3 Wochen da. Also es hat zum Morgen das Morgenreis gegeben, zum Mittag hat es das Morgenreis gegeben, zum Nacht hat es das Morgenreis gegeben. Sonst habe ich wieder etwas anderes probiert. Das war ganz schrecklich. Das ist mir nicht gut bekommen. Aber also es hat wieder das Morgenreis gegeben. Und das ist mir wieder so in den Sinn gekommen. Ich habe dann gemerkt, ich habe angefangen zu jammern. Also ich war wirklich der und hier kann man überhaupt nichts essen. Was soll denn das? Und wenn man sich vorstellt, auf was für einem Niveau dass man jammert, das ist eigentlich erschreckend und trotzdem einfach nachvollziehbar. Das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber wenn wir natürlich nachher wirklich mit schwierigen Sachen konfrontiert werden, mit Krankheit, mit Verlust, mit was auch immer, wenn wir in so eine wüste Zeit kommen, das ist wirklich halt etwas, wo ich mir sage, irgendwo habe ich das Gefühl, man darf auch jammern. Man soll auch anklagen, man soll auch dürfen sich austauschen oder das mal rauskötzeln. Weil ich denke, das ist auch etwas, was wirklich wichtig ist. Wichtig ist aber auch, denke ich, nicht die wüsten Zeiten nicht zu verdammen, weil wir hören es und wir in unserem Glauben wissen, wir sind sie von Gott gegeben. Er verfolgt das Ziel damit. Sie sind wichtig auf unserem Weg zur Erkenntnis. Wir Menschen haben aber einfach das Problem vor der Zeit, oder? Weil, ja, es wäre schon ein bisschen gäbiger, wenn es jetzt langsam vorbei wäre. Es ist jetzt einfach mühsam nach 3 Wochen, es ist jetzt einfach nach einem halben Jahr wirklich Zeit und gebetet habe ich jetzt genug. Und Brigitte, du hast das so schön erzählt, danke für dein Zeugnis, einfach in was für einen Sumpf das man kann kommen. Und die Zeit einfach, wie man das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen für mich persönlich. Ich komme nicht weiter. Und gleich ist das nur eine kurze Zeit. Wenn man das Ganze anschaut, wir haben einfach das Problem, dass wir Gottes Plan nicht kennen. Und apropos, einfach nur so für die Geschichte fertig zu machen, wie Gott auf das Murren und die Untreue von seinem Volk reagiert hat. Oder? Er hat nachher die 12 Spione ausgeschickt auf Kanaan, um zu schauen, was dort ist. Die haben nachher auf ein Sessel und alles gebracht. Und Gott hat dort nachher gesagt, für jedes Jahr, was hat er da gesagt? Für jeden Tag, wo die Spionen sind weg, bleiben dir ein Jahr länger in der Wüste. Also der Hallo, geht's noch? Oder? Also, sein Volk, es geht ihm schon schlecht. Sie haben gemurrt. Und jetzt bekommen sie für jeden Tag Spionieren. In Anführungszeichen zu Kanan bekommen sie noch ein Jahr Wüste aufgebrummt. Was mir nachher nicht, habe ich mir überlegt, wie kommt das? Also, haben wir überlegt, was sind die Auswirkungen, die negative Menschen auf uns haben, die Menschen, die das Glas halb leer haben, wenn sie in unserem Umfeld sind. Ich weiß nicht, ich denke, das kennt jeder von euch irgendwie. Ihr seid mit jemandem zusammen, kurze Zeit, der redet irgendetwas, oder man redet miteinander, oder ihr seid nur in Gesellschaft und irgendwo plötzlich geht nach der Energie ein bisschen weg. Ende Tag, je nachdem, also ich habe das jetzt gerade erlebt, wir haben bei uns den Keller saniert und ich habe einen der Handwerker. Der ist am Morgen gekommen, ich war glücklich, wir haben uns freudig begrüßt. Der hat mir aufgestellt, den Eindruck hinterlassen. Und dann ist im Verlauf des Tages das immer wie negativer geworden. Die ganze Energie ist schlecht geworden. Also es ist so, zum Beispiel, was hat er mir mal erzählt? Er ist gekommen, er gesagt, oh, du, heute mache ich nicht Mittag, geht das, ich muss ein bisschen früher heim, beziehungsweise ich darf gerade Junioren trainieren, das ist mein Ding. Und wieso hat er so freudig erzählt? Und ich dachte, super, das ist dann toll, das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung, die du hast. Und von dann hat es angefangen. Aber merkt es aber nicht so. Ja, es ist schon schön, weißt du, aber ja, unser Rasen ist halt schon nicht so ein guter. Also wir könnten auf einem besseren Rasen. Oder ja, die Eltern von diesen Kindern, das sind immer so schwierige. Und überhaupt die Kinder, also mit diesen Teenagern, das ist ja furchtbar. Und das ist so, das eine hat immer das andere gegeben. Es ist immer, egal was der erzählt hat, es ist immer schlechter und schlechter gewesen. Also eigentlich hat er, habe ich das Gefühl gehabt, etwas Positives erzählt. Und das Fruchten war, Ende Tag hatte ich einen schlechten Lohn gehabt. Also das die Energie abzügeln, das, wenn der Stefan ist, hey, ich ja wirklich müssen. Aber das Reflektieren, wir wirklich müssen wieder zuerst überlegen, wo stehe ich, was ist hier passiert. Also, es ist mir auch nicht immer sofort gelungen. Also, zwischendurch hat der Stefan etwa Brausenapper gekommen, als erstes, oder? Weil ich habe das gar nicht gemerkt. Und das ist so, das habe ich so gemerkt, eben, das ist nicht nur, wenn es jemandem schlecht geht, dass es dem schlecht geht. Der kann eine ganze Gesellschaft, der kann ein ganzes Umfeld runterziehen. Ich habe so im Betrieb, wo ich im Altersheim gearbeitet habe, gemerkt, eine so Person macht das Team zur Sau. Und das ist der einfach, wo der Vater wieder muss finden. Das ist dort, wo man eben auch bei Regula gesagt, die Veränderung von unseren Gedanken, also wirklich, wo genau Gott drin will stehen, dort, wo Gott eben die Herzens, unsere Herzenshaltung will verändern. Im Römer 8,29 haben wir gelesen, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidungen getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll den Erstgeborenen unter vielen Brüdern sein. Und das haben wir ja jetzt so ein paar Mal gehört, die Brüder und Schwestern, das sind wir. Also was ist das Ziel von Gott? Gott, sein Ziel ist eine Familie von Gottes Söhnen und Gottes Töchtern. Wenn das Gottes Ziel ist, was ist denn in der Abwandlung drauf? Was ist denn mein Ziel? Mein Ziel ist entsprechend, Sohn oder Tochter von Gott zu werden. Jetzt habe ich einen kleinen Einschub, den haben wir im WTL gehabt, der korrigiert mich, den Andreas. Aber das ist mir dann nachher plötzlich ist das gekommen. Wir haben im WTL, im Wellsprings of Life, wo wir sind, im Kurs von Urs Meier, haben wir gehabt, was Sünde bedeutet. Sünde bedeutet, das Ziel verfehlen. Wenn wir jetzt hier gehört haben, das Ziel ist, Sohn oder Tochter von Gott werden, wie können wir eine Sünde begehen in unserem Leben? Wir haben gelernt, wir sind, alle unsere Sünden sind, wie sagt man, vergeben, merci. Alle unsere Sünden sind vergeben. Aber es gibt, also das ist jetzt so, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber das ist mir einfach übergeschwommen. Ich glaube, es gibt eine einzige Sünde, die wir begehen können. Und das ist nämlich die, einfach das Ziel aus den Augen verlieren und uns nicht umgestalten in Sohn und Tochter von Gott. Weil dann sind wir nachher einfach nicht mit ihm zusammen. Aber ich muss jetzt nicht mehr sagen, du hast es gesagt, oder? Merci vielmals. Ja, eben, also wir sind berufen, die Repräsentanten vom Vater zu sein und berufen, für Menschen ein Vorbild sein und nicht ein arrogantes Vorbild, also einfach auf eine positive Art und Weise. Wer ihm sich liebend unterstellt, der erfährt in allem seinen Segen und seine helfende Hand und eben effektiv in allem. Und ich denke, das sind alles so Sachen, dass wir sind immer nur im Römer 8, also wir sind in einem kleinen Kapitel von ganzen Bibel, wo wir sehen, in jedem Satz, in jedem Wort, wenn man das auseinander nimmt und zu uns nimmt, wie viel Motivation das ist. Also in allem, das ist einfach in allem. Wird es für das alles tut Gott diese grosse Erziehungsarbeit. Also Gott, all seine Erziehungsarbeit, die er macht an uns, ist nur für die Zielerreichung. Das ist das Gute, zu dem alles dient. Das Gute, seine... wir empfinden das zwar eben manchmal als Wüstenzeit, aber das ist das Gute, zu dem alles dient. Wir haben so im Römer 8, 28 laut zusammengelesen, die Gott lieben, bei denen wirkt alles zum Guten zusammen. Und das alles, das beinhaltet eben auch Wüstenzeit. Das alles, das ist auch schwierige Zeit. Das alles ist auch, wenn wir plagen sind und wenn wir verfolgt werden. Also wir jetzt haben ja das Glück, dass wir das nicht werden. Jetzt haben wir viel gesehen, wie so schwierig ist. Und dann habe ich mich gefragt, gibt es da irgendein Rezept? Eigentlich hat Brigitte dort schon viel aufgezeigt. Sie hat, was für Wege das man geben kann. Ich für mich hatte mal das Glück gehabt. Ich habe von Joyce Meyer einen Leseplan abonniert gehabt. Und die hat irgendwann mal angefangen, bei einem Tag, dass wir auf der Welt sind, für glücklich zu sein. Das war so ihr erster Satz gewesen, und das begleitet mich seitdem. Das habe ich nie mehr vergessen. Weil dieser glaube ich einfach alles. Also ich habe noch nie etwas gehört, was sie erzählt, was nicht in Gottes Sinn ist. Und ich habe ganz klar gesagt, wir sind auf dieser Welt für glücklich zu sein. Das ist die einzige Aufgabe, die wir haben. Einfach, glücklich. Sie hat das einfach dort so gesagt. Und bei mir hat das wirklich ganz viel ausgelöst. Ich habe vorher schon mal gemerkt, dass ich den Leuten immer so begegnen möchte, wie ich einer geliebten Tochter oder einem geliebten Göttin-Mädchen oder was auch immer begegne. Nämlich die Arme offen mit einem Strahlen im Gesicht und Freude im Herz. Auch wenn ich das gegenüber Erwachsenen innerlich immer habe, ist das so ein bisschen wie ungebührlich oder so ein bisschen, ja, oder man macht es einfach nicht. Das war mal ein Teil, das ist schon lange her, als ich das in meinem Leben habe festmachen konnte, dass ich das so gegen aussen zeigen darf. Und wenn ich jetzt so in Endlosschleifen hineinkomme, das ist wirklich so, für mich ist das der Gedanke, der jetzt bei mir Leere füllt. Also wenn ich taub werde oder wenn ich verrückt bin, oder eben jetzt so, wie ich geschildert habe, die Situation mit dem Handwerker. Wenn ich merke, jetzt ist das fühlt sich so klebrig an, oben. Man kommt so nicht mehr vom Fleck. Wenn ich das spüre, jetzt fühlt sich in mir etwas, wo mehr nicht geht, als ob sie. Wenn ich das erkennen kann, kann ich wirklich zu mir sagen, aber ich bin da, für glücklich zu sein. Und wenn ich mir das sagen kann, fange ich effektiv immer an zu lächeln. Und das macht es nachher einfach. Und das ist neben dem Lächeln heute noch nachgegangen. Also, Lächeln ist ein separates Blatt irgendwo. Lächeln. Dann tue ich das Lächeln nicht erklären, aber das löst das Gegenteil aus von Stress. Also das tut uns auch wissenschaftlich gut. Das ist etwas, was Gesundheit wirklich fördert. Und Gott hat uns wirklich ein Lachen auch geschenkt. Das ist ja auch ein Geschenk von Gott, dass wir lachen können. Ich soll zum Punkt kommen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Einmal hier hin. Ich habe noch wie Römer 1,16 gesagt, ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Also die rettende Botschaft, einfach eben, das dürfen in der Bibel sich erbauen. Und in diesem Kontext denke ich, lesen wir jetzt die Verse 31 bis 39. Geht eben in Gedanken, mit dieser Haltung in die Verse rein. Überlegt, habe ich Wüstenzeiten? Vielleicht könnt ihr es mit diesen Versen, könnt ihr die Wüstenzeit nachher wirklich besser ertragen, besser annehmen und eventuell sogar die Möglichkeit, das können zu überwinden.
Was können wir jetzt noch sagen? nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn.
Ich komme noch zum Fazit, also so ein bisschen zur Zusammenfassung von heute. Wir haben gehört, Wüstenzeit erleben wir alle. Es gibt keine Möglichkeit, sich denen zu entziehen. Es ist ein wichtiger Bestandteil vom Wachsen hin zu Gottes Ziel, eine Familie von Gottes Söhnen und Töchtern, damit wir würdige Repräsentanten vom Reich von Gott auf Erden werden. Für all das macht Gott seine grosse Erziehungsarbeit. Das ist das Gute, das allen zum Guten dient. Es geht um Beziehung, es geht nicht um Leistung. Entscheidend ist, wie wir mit den Wüstenzeiten umgehen, uns in den Wüstenzeiten verhalten, unser Denken in den Wüstenzeiten lenken, unsere Herzenshaltung. Auf was? Dass wir uns ausrichten, dass wir uns auf Gott ausrichten. Um in die ganze Fülle von Gott zu kommen, dürfen wir unsere Gedanken erneuern. In der Kraft vom Heiligen Geist können wir das. Er ist ein Beistand. Jesus hat bereits alles für uns da. Ich kürze ab, darum geht es ein bisschen länger. Für mich ist wirklich also am Schluss die Botschaft von Gott für heute und für uns hat mich gedacht, er wünscht sich einfach, dass wir mit der Hilfe vom Heiligen Geist alle zusammen zu reifen Töchter und Söhne werden und sein Erbe können antreten und seine würdigen Repräsentanten sein. Im Psalm 72,7: Dann werden alle aufblühen, die Gott die Treue halten, Friede und Glück werden herrschen, bis ans Ende der Zeit. Im Namen von Jesus Christus. Amen.